Der Mensch ist ein Beziehungswesen. Das heißt, dass er nur in Beziehung sich selbst, seine Identität, Erfüllung und Glück finden kann. Aber nicht jede Beziehung ist schon erfüllend, sondern es sind die Beziehungen, die für uns wesentlich sind, lebensfördernd sind. So wie sie Paulus völlig unvermittelt aus heiterem Himmel vor Damaskus plötzlich in der Begegnung mit Christus erfahren durfte. Unmittelbar erschien ihm Christus. So wie du und ich es erfahren dürfen, in der Begegnung mit seinem Wort, in der Begegnung der Gemeinschaft, in der Begegnung mit einzelnen Christen, die uns das widerspiegeln, was Gottes Liebe bedeutet. Denn der Christus, der Paulus begegnet ist, ist derselbe, der uns begegnet. Der Unterschied ist nur, dass wir diese vollkommene Liebe Gottes in den Augen Jesu Christi eben nicht verfügbar haben. Noch nicht einmal in der Langensteinbacher Höhe kann man in den Wald gehen und einfach Schnips machen und dann sieht man Christus 1:1. Diese Unmittelbarkeit haben wir nicht. Aber für uns gilt die Losung, Gottes Liebe, die vollkommen, aber unsichtbar ist, wird für uns sichtbar in der menschlichen Liebe, die wir uns schenken, die unvollkommen ist, aber sichtbar. Nicht? Gottes Liebe ist vollkommen, aber unsichtbar. Und sie wird für uns sichtbar und erfahrbar in der menschlichen Gemeinschaft, die unvollkommen ist und auch bleiben darf, denn sie soll ja nur Widerschein sein, Spiegel, Beweis sein für Gottes Liebe, aber die ist erfahrbar. So ging es Paulus vor Damaskus unmittelbar und mir ging es mit 17 Jahren in einer ähnlichen Situation, wie wir sie heute hier haben, mittelbar, dass ich plötzlich offen wurde vor anderen Menschen und denen fiel nicht das Gesicht runter, sondern ihre Augen strahlten mich noch mehr an. Dass ich über die Schatten erzählte und all das, was mich an mir ärgerte, und die anderen haben sich nicht abgewandt, sondern ich wurde überhaupt erst spannend für sie. Da habe ich das allererste Mal in meinem Leben verstanden, was Liebe ist. Liebe ist Wahrnehmung, Wertschätzung und Bejahung des Gegenübers, ungeachtet all der Umstände und Einschränkungen, die wir selber machen. Für Paulus war das die Umwertung aller Werte. Denn vorher hat er im Hamsterrad die ganze Zeit sich hier die Zunge in die Achse verheddert, weil er die ganze Zeit herumrennend versuchte, seine Gerechtigkeit, seine Anerkennung, seine eigenen Wertmaßstäbe umzusetzen. Und so gibt es sehr viele Menschen, die Jahrzehnte brauchen, um zu kapieren, dass ein Hamsterrad kein Fortbewegungsmittel ist, dass man immer auf derselben Stelle bleibt und nie das erreicht, was man will, nämlich eigentlich um seiner selbst willen geliebt werden. Als er das aber erfuhr, hat er gesagt, vergiss alle eigene Gerechtigkeit, vergiss alle Zeugnisse, vergiss alle Kosmetikkoffer und vergiss alle Trimgeräte, wenn ich sie denn nur anwende, um zu gelten, was ich selber nicht bin. Anschließend kann man wieder trainieren und schminken, haben wir ja schon gesagt. Aber vergiss das alles, es geht nur noch um das eine, wesentlich zu sein, wesentliche Begegnungen zu haben und diesen Christus zu kapieren. Was hat Christus ihm gesagt? Nun, seit ich 17 bin, versuche ich immer wieder neue Sätze zu finden, um es anderen zu sagen, was er mir gesagt hat. Ich freue mich an dir, hat er ihm gesagt. Und Saulus sagt, aber ich verfolge deine Gemeinde, aber ich liebe dich. Ich freue mich ja auch nicht daran, dass du die Gemeinde verfolgst. Ich freue mich an dir als Person. Du bist ein Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat. Du bist ein Wunsch, den sich Gott selbst erfüllt hat. Und je positiver Gottes Liebe in Christus uns zugesprochen wird, desto beschämter und irritierter sind wir, weil das, was er uns sagt, immer weniger auf uns passt. Und wir gucken über die Schulter und sagen, zu wem redet der? Aber das ist Evangelium, dass Christus mir Dinge sagt, die mit mir an sich überhaupt nichts zu tun haben, aber die ich so nötig hören muss, um endlich zu sein, was ich schon immer werden wollte. Ein unendlich wertvoller Mensch. Einfach so. Am Ziel angekommen, bevor das Leben losgeht. Das sind Voraussetzungen. Wir starten auf seiner Ziellinie. Seine Liebe schenkt uns, was wir nie von uns aus hätten erreichen können, bei aller Lebensgestaltung. Das Faszinierende ist nun, dass dann, wenn einer ganz aus der Liebe lebt, wenn einer ganz aus der Gnade lebt, er nicht etwa aufhört, nach Gott zu fragen, sondern überhaupt erst anfängt. Der Zachäus wurde geliebt, wie er ist. Christus ging in sein Haus, hat mit ihm Tischgemeinschaft gehabt, obwohl er ein Gauner und Verbrecher und Steuerhinterzieher war. Und kaum war Jesus bei ihm, konnte er nicht bleiben, was er war, weil er plötzlich merkt, mein bisheriges Leben stimmt nicht, ist unwürdig, ist unangemessen gegenüber einer solchen Liebe. Und insofern ist der Verdacht aller gesetzlichen Christen immer unbegründet gewesen. Eine voraussetzungslose Liebe, wenn wir sie denn wirklich erkennen, bleibt niemals folgenlos. Es ist die bedingungslose und voraussetzungslose Liebe, die so folgenreich in unserem Leben ist, dass sie alles verändert. Das heißt, in Damaskus fing Paulus erst richtig an zu laufen. Aber nicht wie ein angeschossener Hase im Zickzack, sondern endlich mit einer Ziellinie. Er wusste, was er wollte. Er hatte eine Richtung in seinem Leben. Was gäben wir drum, wenn wir mit 17 und 27 wissen, was wir wollen, wo wir hinwollen, wie wir unser Leben gestalten? Es liegt nicht an dir, wenn du immer wieder mit Problemen hast. Es war von Anfang an so. Und unser zweiter Text setzt bei Paulus genau diese Frage voraus. Wenn wir denn nun geliebt sind, wie wir sind, wenn das Entscheidende uns schon geschenkt ist und wir so viel Zeit jetzt übrig haben, unser ganzes Leben, um das zu entfalten, wenn wir nirgendwo mehr hinkommen müssen, weil wir durch Christi Liebe ja schon angekommen sind, was machen wir mit unserem Leben? Was sind unsere Ziele, die sich lohnen? Was sind unsere Aufgaben? Was sind unsere Berufungen? Und in Korinth, in der Gemeinde, gab es ein großes Unbehagen bei sehr vielen Christen, denn es gab einige, die standen vorne, die haben gepredigt, die konnten Klavier spielen, die haben toll gesungen, die konnten den Rhythmus auch halten, wenn sie geschlagen haben, alles das konnten die super. Und dann gab es noch einige, die waren diakonisch voll drauf, die haben also anderen toll helfen können, aber für die Masse der Gemeinde war so ein Unbehagen da: Wer sind wir eigentlich? Was sollen wir eigentlich? Was ist unsere Rolle? Wo gehören wir hin? Müssen wir eine Kinderstunde halten? Muss man das als Christ? Muss man seinen Zehnten geben? Was muss man eigentlich jetzt aus Dankbarkeit alles tun? Also das war genau diese Art von Christsein, von der ich vorhin sagte, wenn ein Christ fragt, was darf ich noch, hat er noch nicht kapiert, worum es geht. Die Frage ist, was ist denn optimal für mich? Und Paulus führt ein Bild für Gemeinschaft und Gemeinde und Kirche ein, das bis heute faszinierend ist, 1. Korinther 12. Und ich verlese jeweils für die, die eine Bibel da haben, das mitlesen wollen, können sie es tun, aber der Rest kann einfach zuhören. Einzelne Verse, damit wir den Zusammenhang haben. Ich lese nicht den ganzen Text 1. Korinther 12. Ich lese nur einige Verse und lese sie aber aus. Insofern keine Hektik, falls du es nicht mitliest. Vers 4. Es sind verschiedene Gaben, eben in der Gemeinde, aber es ist ein Geist. Und es sind verschiedene Ämter, aber es ist ein Herr. Und es sind verschiedene Kräfte, aber es ist ein Gott, der da wirkt, alles in allem. In einem jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Vers 11. Dies alles aber wirkt derselbe eine Geist und teilt einem jeden das Seine zu, wie er will. Denn wie der Leib einer ist und doch viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obwohl sie so viele sind, doch ein Leib sind. So ist es auch bei Christus. Denn wir sind durch einen Geist alle zu einem Leib getauft. Wir seien Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt. Denn auch der Leib ist nicht ein Glied, sondern viele. Wenn aber der Fuß spräche, ich bin keine Hand, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte er deshalb nicht Glied des Leibes sein? Und wenn das Ohr spräche, ich bin kein Auge, darum bin ich nicht Glied des Leibes, sollte es deshalb nicht Glied des Leibes sein? 18. Nun aber hat Gott alle Glieder eingesetzt, ein jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Und schlussendlich 26, 27. Wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Ihr aber seid der Leib Christi und ein jeder von euch ein Glied. Faszinierend. In der ersten Einheit haben wir uns bewusst gemacht, der Mensch ist ein Beziehungswesen. Und das heißt nur, im Angesicht eines wertschätzenden, liebenden Dus kann ich mich selbst als Ich finden. Ohne Du kein Ich. Hier lernen wir nun, dass wir als Menschen gar nicht nur zum Ich geschaffen sind und dass wir nicht nur ein Du als Begegnung brauchen, um richtig Ich zu sein, sondern dass das mit dem Beziehungswesen auf Dauer gemeint ist. So wie die Glieder meines Leibes, so sehr sie verschieden sind, rechte Hand, linke Hand, Ohr und Auge, eigentlich nur leben können, vital sind, sich entfalten können, als Teil des Ganzen. So sind wir als Christen nicht nur die Summe aller Gläubigen, sondern wir sind als Christen Teil der Gemeinde. Und das ist ein anderes Denken. Jeder von uns ist hergekommen und hat gesagt, hier bin ich. Und wenn ich auf der Lahü bin, ist das der Bauchnabel der Welt. Und dann gibt es noch andere Bauchnabel der Welt und wir kommen zusammen. Und wir sind in Summe dann Gemeinde. In Wahrheit ist es andersrum. Du bist in die Gemeinde hineingeboren worden. Das heißt, Gemeinde gab es schon seit der Auferstehung Jesu Christi, lange bevor es dich überhaupt gab. Als ich mit 15 Jahren sagte, ich entscheide mich für Christus, da kam ich mir vor wie Herkules am Scheideweg und habe gesagt, jetzt kann sich der Himmel freuen, hier hat sich ein Held entschieden, nicht? Jetzt haben sie einen echten Mann im Himmel. Nicht? Und ich dachte, ich bin es, ich habe mich entschieden. Es hat Jahre gedauert, bis ich kapierte, dass das, wo hinein ich getauft wurde und hinein ich gläubig wurde, schon lange vor mir bestanden hat. Das heißt, als du wiedergeboren wurdest, warst du nicht in dem Augenblick nur Tochter und Sohn Gottes, sondern im selben Augenblick, zu deinem nachträglichen Erschrecken, Schwester und Bruder von Millionen, ja Milliarden von Christen. Wir sind gleichzeitig Kinder Gottes und Geschwister und gehören zusammen. Das heißt, es geht gar nicht nur um die Frage, wer bin ich, was will ich, was kann ich bewegen, sondern es geht um die Erkenntnis, dass wir ein Wir sind. Keine Schau, aber weil ich hier etwas im Zug stehe, mache ich den Hals drum.
Kannst du auch zumachen.
Nein? Dann schlafen Sie ein. Dankeschön, sehr lieb. Stört euch nicht dran, jetzt bleibt die Stimme da. Das heißt, die Erkenntnis, dass wir ein Wir sind, eine Gemeinschaft sind, ist ganz grundlegend. Das bedeutet, wenn wir auf unser Leben schauen, ist die Frage nicht nur, wie kann ich mich entfalten, sondern wie kann sich die Gemeinde Jesu Christi entfalten. Die Entdeckung des Leibes und dieser Wirhaftigkeit ist etwas ganz Neues. In meiner Schule war es so, wenn einer eine gute Note hatte, fühlten sich die anderen relativiert. Wenn einer einen guten Witz hatte, waren die anderen sauer, weil jetzt alle über den lachten und der toll war. Wenn einer ein neues Fahrrad hatte und alle Mädchen guckten den an, dann waren wir sauer mit unserem alten Tretroller, weil wir sagten, der hat uns jetzt die Schau gestohlen. Das heißt, Leben ist Kampf, Leben ist Rivalität. Wenn du im Wir denkst, gilt etwas anderes. Meine linke Hand war nie auf die rechte eifersüchtig. Hat sie auch keinen Grund zu, ich bin nämlich Linkshänder. Also meine rechte Hand war nie eifersüchtig auf meine linke Hand. Warum? Eine Hand wäscht die andere. Wenn es am Rücken kratzt, dann kommt die rechte Hand gerne zugegen, sagt, wollte eh mal üben, ich bin ein bisschen steif geworden und kratzt ohne Probleme. Das heißt, ein Glied ist für das andere da und die Verlegenheit des einen Gliedes ist die Gelegenheit eines anderen. Was wäre in unseren Gemeinschaften, angefangen gleich beim Gruppengespräch, anders, wenn wir nicht die ganze Zeit angeben, selber groß sein wollen, wenn wir nicht in eine Jugendstunde reingehen und sagen, wie kann ich heute Abend punkten, sondern wie kann erstens Christus punkten und wie kriege ich einen anderen heute geehrt, wertgeschätzt und nach vorne geschoben. Das ist ein völlig anderes Denken. Dazu bist du frei, wenn du geliebt bist, wie du bist. Wenn du weißt, dass Gott dich vollkommen mag, wie du bist, musst du nicht die ganze Zeit in der Gebetsgemeinschaft überlegen, was kann ich denn jetzt beten, was besonders gut ankommt. Und Mist, jetzt hat der andere das auch schon gebetet, muss ich mir was Neues einfallen lassen. All diesen Kruscht und Kampf kannst du vergessen. Du gehst rein in die Gemeinschaft und sagst, Herr, wo ist der Mensch, den du heute durch mich segnen willst? Und nicht, wann spricht mich endlich einer an, nicht geistliches Daumenlutschen. Nicht, seit 5 Stunden hat sich keiner um mich gekümmert, nicht? immer dieser Egoismus und diese Erwartungshaltung. Es ist enorm befreiend, wenn ich kapiere, es geht nicht um mich in der Gemeinde Jesu Christi. Dafür ist Christus schon gestorben. Mehr kann man gar nicht tun, wenn Gott schon auf die Welt kommt und alles für mich gibt. Wann immer du einsam bist, warte nicht trommelnd drauf, dass endlich eine SMS kommt, sondern schreib einem anderen eine SMS. Wann immer du den Eindruck hast, es kümmert sich ja keiner in der Gemeinde umeinander und jetzt bin ich aber stocksauer, das 10. Mal schon nicht begrüßt worden, dann führ du doch selbst einen Begrüßdienst ein. Das heißt, ein Glied freut sich in dem Augenblick, wo es merkt, dass ein anderes gefördert wird. Es ist schön, beschenkt und gesegnet zu werden. Aber soll ich euch was sagen? Meine schönsten und grundlegenden Erfahrungen, die ich nie vergesse, war der erste Jungschaler, der durch mich zum Glauben kam. War die erste seelsorgliche Situation, wo eine verzweifelte junge Frau sich von mir das Evangelium erklären ließ unter vier Augen. Und sie fragte mich, stimmt das wirklich? Glaubst du, dass Gott mich liebt? Und ich habe gesagt, das glaube ich nicht nur, das weiß ich, dass Gott dich vollkommen liebt. Und es ging ein Strahlen über das Gesicht und die Frau fing an zu leben. Und ich habe die Leute wieder gesehen und sie waren Christen. Wir wollen immer gesegnet werden. Wirst du auch. Aber weißt du, was noch ein schönerer Segen ist, wenn du aufhörst, die ganze Zeit gesegnet werden zu wollen und den Himmel fragst, wen willst du eigentlich durch mich segnen? Noch schöner als zu erhalten, ist weiterzugeben. Und ich meine das jetzt nicht nach dem Motto, jetzt bescheide dich mal, Christsein ist der untere Weg, Christen dürfen nicht an sich denken, im Gegenteil. Wenn du ein richtig Hardcore-Egoist bist, dann lässt du dich von Christus lieben, denn dann kriegt dein Ich richtig ab, was es braucht. Und dann kümmerst du dich um andere, denn dann kriegt dein Ich viel mehr Bestätigung, als du auf jede andere Weise bekommen kannst. Ich habe mit 17 gesagt, Herr Jesus Christus, ich will nur noch für dich leben. Und was ich seitdem an Bestätigung und Glück erfahren habe, dass ich das Evangelium mit anderen teilen konnte, könnt ihr euch nicht vorstellen. Sodass also, wenn der alte Adam und die alte Eva in dir nicht bekloppt ist, sondern ein bisschen aufgeklärt und fit, dann müssten die sich auf die Christusbegegnung einlassen und sagen, Herr, ab heute geht es mit dir. Dann haben wir aber ein weiteres Problem. Paulus sagt so schön, es ist der eine Leib und insofern, wenn ihr euch entfaltet, immer wir bezogen, auf den Leib bezogen. Und plötzlich gibt es 1000 Möglichkeiten und 1000 Bestätigungen, 1000 Entfaltungsmöglichkeiten. Und das Zweite, habt ihr gemerkt, was Paulus sagt? Es gibt am Leib völlig verschiedene Glieder. Die einen werden als wichtig erachtet, die anderen eher übersehen. Die einen gelten als attraktiv, die anderen gelten als weniger attraktiv. Alle zusammen aber machen den einen Leib. Wir haben heute völlig vergessen, dass es nicht einen Typus gibt von einem attraktiven Menschen oder Christen, der dann wechseln kann, je nach alle 10 Jahre mal, kann das vom Aussehen her, vom Beruf her und so weiter verschieden sein. Aber es sind immer bestimmte Typen, an denen man sich orientiert. Auch wenn du eine Gemeinde nimmst, es sind bestimmte, die man verehrt, wo man sagt, die haben es geschafft, die stehen vorne, an denen orientiert man sich, die kopiert man, die macht man nach. Es sind immer die Orientierung an Einzelnen. Du sollst aber nicht irgendjemand werden, du sollst du selbst werden. Was hilft es dem Ohr, wenn es die ganze Zeit verliebt aufs Auge schielt und sagt, eigentlich ist das Auge das schönste Glied? Und dann sagt das Auge, wie bitte? Ich kann nicht hören, weil du gerade deine Aufgaben nicht wahrnimmst. Ich verstehe nicht, was du sagst. Das Ohr beneidet nicht das Auge. Die Hand beneidet nicht den Fuß. Entscheidend ist auch, dass meine Glieder an meinem Leib nicht wichtig sein wollen. Es geht nirgendwo darum, einen Job zu finden, der wichtig ist. Was ist mir wichtig an meinen Gliedern? Nun, dass sie wesentlich sind. Ich bin heute Morgen auf der Autobahn hergekommen, weil sie leer war, auch nicht unter 80 gefahren. Wenn da mein Daumen gesagt hätte, ich tue jetzt mal wichtig und hätte dann bei 200 einmal so gemacht, nicht nach dem Motto, ich will auch meinen Frühsport machen, dann wäre ich nicht bei euch angekommen, sondern wäre irgendwo der Leitplanke gelandet. Ich erwarte von den Gliedern meines Leibes nicht, dass sie aktiv sind, dass sie hyperaktiv sind, dass sie sich wichtig nehmen, sondern was sollen sie sein? Sie sollen einfach sein, wozu sie da sind. Das ist eine Bereitschaft zu hören, eine Bereitschaft zu fragen, was ist mein Ort, was hast du jetzt mit mir vor, wo gehöre ich jetzt hin? Bei einer Jugendfreizeit waren wir mal in einer versifften Berghütte. Warum versifft, sage ich gleich. Da habe ich mir nämlich in den Bauchnabel irgendein Ungeziefer eingefangen, nicht? Also weil irgendwelche Wanzen in dem Bett lagern. Und die hat sich da so wohl gefühlt, dass sie nicht mehr raus wollte. Und dann war das eine Irrsinnsentzündung. Und dann hatte ich also so viel Schmerzen. Also ich habe gedacht, es geht nicht mehr. Und dann rief ein Freund, weil wir anschließend dann Gemeindeeinsätze machten, rief beim Arzt an und sagte, ich habe hier jemand mit Bauchnabelentzündung. Und dann fragte der zurück, ja, wie viele Wochen ist es denn, ist er denn? Und dann sagte der ist 20 Jahre alt. Und dann hat der Arzt gleich wieder aufgelegt, weil der das nicht glauben wollte. Da wurde mir erst bewusst, dass ich einen Bauchnabel hatte. Der war 20 Jahre still und das war perfekt. Das war sein Charisma. Der hatte seine irre Zeit, da ging alles nur durch ihn und ohne ihn ging gar nichts. Nicht? Das heißt also, es gab eine Zeit, da hatte das Glied meines Bauchnabels eine Wahnsinnsrolle. Nicht? Alles nur durch mich, ohne mich geht nichts. Nicht? Aber dann war diese Zeit abgeschlossen und eigentlich hat es jetzt die ganzen 80 Jahre, die ich hoffentlich lebe, keine andere Aufgabe als still zu sein. Als stillzuhalten. Dann ist der Bauchnabel perfekt. Das muss man manchem Rentner mal erklären, dass jeder seine Zeit hat und bei IR dann aufhört, Politik zu machen. Nicht? Die können nämlich manchmal dann nicht loslassen und fangen dann das Strampeln und das Schmerzen an. Was lerne ich daraus? Die Frage ist nicht für dich, wie du wichtig bist. Weder in der Gemeinde, noch in der Gesellschaft, noch in der Welt. Die Frage ist allein, wie du wesentlich bist. Das heißt, wie du das werden kannst, was dir entspricht. Und Paulus sagt ausdrücklich, hier ist eine Schießbude und jeder kann sich schießen, was er will. Sondern Paulus sagt, und das, was du werden sollst und was du bist, wird dir durch Gott in seinem Geist geschenkt. Gott teilt es zu. Und diese Passivität, dass wir das als Geschenk empfangen, das ist so wichtig, dass wir das kapieren. Es geht nicht darum, dass du von 1000 Möglichkeiten mindestens 999 ausprobierst. Dann kommst du nämlich nirgendwo hin und kommst nie zu dir selber. Ja, du musst dich entscheiden, in der Ausbildung entscheiden, beruflich entscheiden, in deinen Beziehungen entscheiden, in der Gemeinde entscheiden. Täglich fallen Entscheidungen. Wichtig ist aber, dass ich das eine weiß. Gott hat für mich etwas Bestimmtes vor. Er hat mir eine Gabe gegeben, die kein anderer hat. Was ist deine Gabe? Und du merkst sofort, dass du mit schlechtem Gewissen oder gutem Gewissen sofort wieder guckst, was gilt denn als Gabe, was gilt als attraktiv und wo will ich hin? Und wenn man nicht weiß, wo man hin will, dann sagt man in unserer Gesellschaft, also dann mach auf jeden Fall erstmal mit einem Irrsinnsaufwand deine Ausbildung weiter und je höher du kommst, desto mehr Möglichkeiten hast du. Ich bin selber ja Professor an der Uni und hüte mich davor, den Studenten zu sagen, sie sollen nicht arbeiten. Aber Karriere macht nicht wesentlich. Ausbildung alleine macht nicht wesentlich. Also mach so viel Ausbildung, wie deiner Intelligenz entspricht. Super und alles toll. Und dadurch, dass ich Professor geworden bin am Schluss, bin ich ja auch nicht jemand, bei dem man den Eindruck hat, der wollte nur nicht in die Schule gehen, jetzt meint er, das sei für alle so. Ich bin ja die ganze Leiter hochgeklettert und danke Gott, und das war auch mein Weg, wie ich im Nachhinein erkannte. Vorher habe ich es auch nicht gewusst. Aber ich kenne in meiner Umgebung so viele Menschen, die so unerlöst sind, dass ich sagen kann, Abitur, Studium, Promotion, Habilitation, Professur oder dasselbe dann auf der Wirtschaftsebene bringt kein Glück. Entweder du bist glücklich oder du bist es nicht. Und insofern müssen wir umdenken. Und in der Seelsorge ist mir das immer ganz wichtig, deutlich zu machen. Denk nicht immer, du müsstest etwas anderes sein, als dir entspricht. Die Korinther sagten aber, das eine ist aber doch viel angesehener, das bringt doch mehr. Also wenn einer evangelisiert und predigt, dann kommt ja auch mehr Frucht raus aus seinem Leben. Aber das ist nicht richtig. Natürlich, die Zunge schwätzt mehr als das Ohr und das Ohr hört mehr als das Auge und das Auge sieht mehr als der Fuß. Aber jeder hat ja seine Aufgabe. Am jüngsten Tag wirst du nicht nach dem beurteilt, was du Wichtiges getan hast, sondern nach dem, was du wesentlich gelebt hast. Einige Kapitel vorher in 1. Korinther 3 hat Paulus eine faszinierende Erzählung. Da gibt es um Mitarbeiter, die verschieden aufbauen, das spielt keine Rolle, die verschieden aufbauen auf das Fundament Jesus Christus. Und Paulus sagt, der eine baut Holz, Heu und Stroh auf. Da sagst du jetzt, ja, gut, was macht das aus? Nun, der andere Gold, Silber und Edelsteine. Und wenn Christus wiederkommt und der Tag seiner Wahrheit ist und er kommt im Licht und im Feuer, überwältigend und offenbarend, dann wird erwiesen, was ein jedes Leben gebracht hat und was ein Mensch Wichtiges, Wertvolles an Frucht in seinem Leben hatte. Holz, Heu und Stroh werden verbrennen, Gold, Silber und Edelsteine werden bewährt werden. Und bei Edelmetallen wie Gold und Silber ist das Bild deshalb so schön, weil man ja das Edelmetall durch Hitzegrade trennt von der Schlacke und insofern Gold und Silber in der Hitze im Feuer überhaupt erst erkennbar wird und rausfließt und dann gewonnen wird. Am jüngsten Tag schaust du auf dein Leben zurück und irrsinnig viel, was dich Schweiß gekostet hat in deinem Leben, wird für dich wie Paulus in Damaskus Dreck, Abfall, Verlust sein. Und du sagst, warum habe ich da so viel Wert drauf gelegt? Das war Zeitverschwendung. Und anderes in deinem Leben wird dir plötzlich als wichtig erscheinen, wo du gesagt hast, das habe ich überhaupt nicht mitbekommen, dass das so wichtig war. Das habe ich gar nicht gemerkt, dass ein anderer Mensch durch das Gespräch, durch das Gebet, durch die Begleitung, durch die Zuwendung, die Aufmerksamkeit, den Blick alleine so viel Hilfe bekommen hat. Ja, ich kann euch jetzt schon verraten, dass ihr im Himmel Begegnungen haben werdet, verdichtete Beziehungen. Da kommen Menschen zu euch und danken euch dafür, dass ihr euren Glauben am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, bei der richtigen Person, mit dem richtigen Wort gelebt habt. Und dann mögt ihr manchmal sagen, toll, ich kann mich gut erinnern. Und bei anderen sagt ihr, jetzt habe ich zwar ein neues Gedächtnis und eigentlich sollte bei der Demenz aufgehoben sein in der neuen Schöpfung, aber ich kann mich nicht erinnern. Und dann sagt der Mensch zu dir, du kannst dich auch gar nicht erinnern, ich bin ein Enkelkind des Segens, der durch dich gewirkt wurde in dieser Welt. Dem Abraham wurde gesagt, er soll zum Himmel gucken. Tausende von Sternen. Kannst du sie zählen? So will ich dich segnen. Gott will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Was kann das verhindern? Wenn du nicht offen bist für ihn, wenn du selbst sein willst gegen ihn und wenn du meinst, Segen, Gaben könnte man selbst schaffen, könnte man aus eigener Kraft und eigener Gerechtigkeit machen. Es ist untergeordnet, welchen Beruf wir haben. Wichtig ist, dass wir da sind, wo Christus uns haben will. Es ist untergeordnet, ob wir Karriere machen. Denn du kannst Millionen CDs verkaufen und dich anschließend mit Drogen umbringen, weil dein Leben dir sinnlos erscheint. Das sind keine Kriterien. Das meinen wir immer. Das ist aber nicht so. Die Frage ist, bist du selbst? Und ich weiß, das wird uns in den Gemeinden nicht leicht gemacht. Wenn du in einen Jugendkreis reinkommst, in eine Gemeinde reinkommst, dann heißt es sofort, wir haben die und die Nöte, die und die Probleme. Der Kassenwart ist gerade weggelaufen, der Jungschulleiter ist auch nicht mehr da oder hat geheiratet und hat Kinder. Gut, dass du kommst, dich brauchen wir. Und dann wirst du genommen als Deckel und auf irgendeinen Topf gesetzt, ob du passt oder nicht. Das heißt, unsere Gemeinden und Jugendkreise funktionieren bedürfnisorientiert. Und wir verschleißen Christen, indem wir immer versuchen, den Bedürfnissen zu genügen. Wann haben wir das letzte Mal als Gemeinde einen neu empfangen und haben gesagt, was ist deine spezielle Aufgabe und deine spezielle Berufung, damit wir für dich das Umfeld schaffen können? Das ist für die Gemeinden wichtig und für dich selber. Finde nicht heraus, was andere für wichtig halten. Finde heraus, was für dich wichtig ist. Finde heraus, was für dich wesentlich ist. Eine ältere Dame meiner näheren Umgebung habe ich einmal vor den Kopf gestoßen, indem ich sagte, weißt du, was für dich im Himmel am schönsten sein wird? Große Neugierde. Dann wirst du endlich das tun, was Christus will und darin glücklich. Gekränkte Reaktion, das tue ich doch jetzt schon. Dann habe ich gefragt, tust du wirklich das, was Christus will oder tust du das, was andere Leute meinen, dass Christus will? Und du tust es deshalb, weil es andere Leute meinen. So nehmen wir die Frage mit, wer bist du im Angesicht Jesu Christi als das Geschenk, das sich Gott selbst gemacht hat, als den Wunsch, den er sich selbst erfüllt hat? Und was ist dein Weg? Nicht der Weg der anderen, nicht ein vielgenommener Weg, Nicht ein attraktiv erscheinender Weg, sondern dein Weg. Denn glücklich wirst du nur auf deinem Weg werden, den Gott mit dir vorhat. Und das Letzte sei noch dazu gesagt, damit es nicht so perfektionistisch kommt. Es mag sein, dass du einige Entscheidungen ja schon getroffen hast, von denen du in der Rückschau sagst, vielleicht hätte ich doch im Namen Gottes und in seinem Sinne anders entscheiden sollen. Man hat ja schon Entscheidungen getroffen, wenn man erwachsen geworden ist. Vielleicht hast du auch schon mal eine Berufung gehört und warst dir ungehorsam und du weißt, dass es ungehorsam war. Das ist das Faszinierende bei Gott. Das kann aber nur Gott. Wo immer wir uns verrannt haben, auch dann, wenn wir 1000 Schritte von ihm weggelaufen sind und seiner Bestimmung nicht entsprochen haben, ist es immer nur ein Schritt zu ihm zurück. Das heißt, wenn ich jetzt sage, Herr, ich möchte ab heute wirklich das sein, was du in meinem Leben leben willst und auf diesem Weg sein und ganz identisch sein in deinem Sinne, das Glied an deinem Leib sein, das du für mich vorgesehen hast. Wo musst du hinlaufen, um ihn zu erreichen? Zurück in deine Kindheit, zurück zu den Entscheidungen? Nein, einfach nur umdrehen, auf deinem Stuhl in Gedanken, draußen im Wald und er ist schon da. Das kann nur Gott, dass er auf den Umwegen deines Lebens direkt zum Ziel kommt. Das kann nur Gott, dass er auf den Umwegen deines Lebens, die du schuldhaft als Umweg hast, direkt zum Ziel kommen. Gott kann sogar einen so schrägen Vogel wie dich gerade fliegen lassen. Dankeschön.